Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Für mich war das tatsächlich ein Schock, weil ich da komplett im Tunnel drin war.
Also am Anfang war halt erstmal diese Emotion und so ein bisschen so eine Leere.
Man hat sich ja schon drauf gefreut und nach dem Bewerbungsprozess hat man sich cool gefühlt und gut, weil man eben genommen wurde und dann findet es doch nicht statt. Erstmal das enttäuschend.
Das ist schon wirklich für viele sehr eingreifend in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also es geht so weit, dass ich zum Beispiel einen Athleten betreue, der wirklich in Depressionen gekommen ist.
Heute, an diesem 25. Juli 2020, sollten die Olympischen Spiele von Tokio eröffnet werden. Aber dann kam Corona. Und am 24. März diese lange zuvor erwartete Nachricht.
Die Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich um ein Jahr verschoben.
Wenn Sportlerträume warten müssen, das ist das Thema dieses Wochenendjournals. Wir hören Sportlerstimmen, ich spreche mit einem Sportpsychologen, mit einem Schüler, der jetzt eigentlich am Olympischen Jugendlager teilnehmen würde, und mit dem Herrn der Ringe, mit IOC-Präsident Thomas Bach.
Ja, auf geht's.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo. Ich bin in der Fechthalle des OFC Bonn im Bonner Nordpark. Degenfechterin Alexandra Ndolo hat hier gerade ihre wöchentliche Lektion mit dem Bundestrainer, mit Dominik Schobo. Zurzeit trainiert Alexandra Ndolo nur einmal mit der Waffe, bedingt durch die Corona-Pause. Sie ist hier natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Sie musste sich eintragen. Man hält Abstand im Hintergrund. Kicken ein paar Jugendliche, um sich aufzuwärmen, um die Koordination zu schulen. Alexandra Ndolo, eine große, schlanke, sehr athletische Frau, trägt schwarze Sport-Tights, ein schwarzes, kurzes T-Shirt. Germany steht da drauf und ihre Fechtmaske mit schwarz-rot-goldenem Visier. Alexandra, als Sie gerade reingekommen sind, vorm Training, meinen Sie zu Ihrem Trainer, es ist erst Mittwoch und ich bin schon völlig müde, schon völlig platt. Ist das so ein bisschen der Preis für die Corona-Pause?
Eigentlich nicht, denn in der Corona-Pause hätten wir ja Zeit, uns zu regenerieren, auch ein bisschen weniger zu trainieren. Aber ich habe mir jetzt persönlich gedacht, ich würde gerne einen Block jetzt machen, der ein bisschen härter ist wieder, um drin zu bleiben. Also die nächsten 7 Wochen werden sehr anstrengend. Die bisherige Corona-Zeit war nicht so anstrengend.
Wie ist denn das überhaupt, wieder fechten zu dürfen?
Das ist super. Also so richtig voll fechten dürfen wir immer noch nicht, sondern wir machen mehr Technikeinheiten und ja, versuchen den Abstand zu wahren. Aber überhaupt irgendwie den Degen wieder in der Hand zu haben und sich zu bewegen, ist natürlich super.
Blick nochmal zurück auf die Zeit Mitte März, als sich langsam abgezeichnet hat. Olympia wird wohl verschoben. Ende März kam ja dann die tatsächliche Absage, die Verschiebung auf 2021. Wenn Sie mal beschreiben würden, was da in Ihnen vorgegangen ist.
Also ich war tatsächlich komplett im Tunnel und hatte mich nur auf den nächsten Wettkampf, auf das nächste Training die ganze Zeit konzentriert und habe auch, bis es dann wirklich hieß, dass die Spiele verschoben werden oder dass zumindest keine Wettkämpfe mehr stattfinden, an überhaupt nichts anderes als irgendwie an die Quali gedacht. Also für mich war das tatsächlich ein Schock, weil ich da komplett im Tunnel drin war. Und dann kamen ein paar sehr ungewisse Wochen, wo man ja nicht wusste, werden die Spiele nur verschoben, werden sie ganz abgesagt, auf wann werden sie verschoben. Und die Phase fand ich am schwierigsten, weil ich eben nicht wusste, muss ich mich jetzt zu Hause irgendwie versuchen, fit zu halten, fechterisch fit zu halten, obwohl ich doch gar nicht fechten darf. Geht es in einem Monat wieder los? Ja, nein. Das war dann tatsächlich schwer.
Viele Sportler haben ja das IOC dazu gedrängt, dass abgesagt würde. War das auch Ihre Einstellung oder haben Sie eher gebangt und gehofft, dass die Olympischen Spiele in Tokio dann doch in diesem Sommer stattfinden?
Ich glaube, dass jeder Mensch, der auch nur als Helfer Olympische Spiele miterleben darf, das in guter Erinnerung behalten sollte. Und deswegen dachte ich mir, die Experten, die Ärzte, die WHO und das IOC werden die richtige Entscheidung treffen. Ich wollte dann einfach nur wissen, welche das ist und mich darauf einstellen.
Okay, und dann kam die Absage. Und wie ging es dann mit der Einstellung?
Für mich war das okay, weil es eben keine Absage, sondern eine Verschiebung war. Und mit Verschiebungen kann ich arbeiten. Also nochmal ein Jahr länger war jetzt für mich persönlich nicht so schwer, das zu begreifen und das auch zu akzeptieren, weil ich zum einen meine Karriere nach den Olympischen Spielen in Tokio auch nicht beenden wollte und zum anderen schon sehr lange den Traum von Olympischen Spielen habe oder eben davon an großen Turnieren teilzunehmen. Und ob ich mich jetzt darauf irgendwie 10 Jahre oder 11 Jahre vorbereite, das ist dann auch egal.
Und wie haben Sie dann weiter trainiert?
Ich kenne da ja auch schon meine Übungen, bin einmal am Tag auf jeden Fall immer spazieren oder laufen gegangen und durfte man ja auch nach wie vor. Und das war mir auch ganz wichtig, dass ich da jetzt nicht nur im Haus sitze. Und habe halt eben auch versucht, viel irgendwie an meiner mentalen Stärke zu arbeiten, weil das Fechten ist wie das Leben und da kann immer mal was Unvorhersehbares passieren. Das war jetzt genauso. Und wie geht man damit um? Wie stellt man sich um? Wie akzeptiert man das? Und daran habe ich dann gearbeitet, genau.
War Ihr Trainer, das ist der Bundestrainer Dominik Schowo, auch für Sie da in der Zeit?
Ja, absolut. Also wir haben täglich kommuniziert. Das klang jetzt vielleicht so, als wäre ich mental super stark und hätte nie irgendwie mal gezweifelt. Das ist bei mir natürlich auch passiert. Und da haben wir dann immer in Kontakt gestanden. Und er hat mich dann entweder beruhigt oder gesagt, ja, genau die richtige Einstellung. Wir machen weiter und das wird schon. Und das war dann einfach irgendwie ein tägliches Auf und Ab. Und meistens habe ich es aber geschafft, morgens und abends wieder auf dem gleichen Stand zu sein. Und zwar, das wird schon alles irgendwie gut gehen und ich kriege das hin.
Der Bundestrainer Dominik Schowo, der ist gerade hier bei uns. Sie hatten gerade Ihre Lektion von ihm bekommen. Wie war denn das, als Olympia abgesagt wurde für Sie als Trainer?
Also ich glaube auch, das war die richtige Entscheidung bei dem Ende. Aber natürlich bis zum letzten Punkt haben wir die Hoffnung gehabt, dass das irgendwie klappt. Also es ist wichtig, dass es nur verschoben ist. Dass wir haben immer noch die Chancen, wir können weiterarbeiten. So wie Weihnachten für die Kinder, ne? Also wenn das dann ein Jahr verschoben ist, natürlich, wir sind traurig, aber wir können einverstanden, absolut, das ist Entscheidung.
Alexandra hört sich jetzt so stabil, so stark an. Jetzt sind natürlich auch schon bald 3 Monate rum seit dieser Entscheidung. Wie war das aus Ihrer Perspektive? War sie wirklich sofort so stark oder war das dann zuerst doch eine Phase, wo sie ganz besonderen Zuspruch gebraucht hat?
Nee, wie ich das erinnern kann, das war sofort, als die Entscheidung war sicher. Sie hat das sofort verstanden, akzeptiert und das meine Stellung so aufgemacht. Okay, jetzt egal, dann ein Jahr später machen wir weiter.
Ja. Und wie ist das für Sie jetzt als Trainer? Sie wissen ja noch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Hat das Einfluss auf Ihre Arbeit?
Natürlich, ja. Die Unsicherheit macht mir auch ein bisschen so böse oder weiß ich nicht. So, ja, es ist komisch.
Wie ist das bei Ihnen, Alexandra, wenn man noch nicht mal sicher weiß, wie es weitergeht?
Ja, es ist seltsam, ne? Es ist schwierig. Also ich halte mich natürlich immer an den Olympischen Spielen fest und auch an der Quali, die ich ja noch nicht bestanden habe.
Aber die Chancen waren durchaus da.
Ja, absolut. Wir haben eine sehr komplizierte Quali, das werde ich jetzt irgendwie nicht versuchen zu erklären, weil es ist wirklich schwierig, aber die Chancen waren absolut da. Ich habe auch bei der Europameisterschaft, die zu der Quali zählt, Bronze gewonnen, war 14. auf der WM, die dazu gezählt hat. Also meine Chancen sind mehr als berechtigt. Es ist schwierig, sich über Europa zu qualifizieren. Und ich versuche einfach in diesem starken Mindset irgendwie zu bleiben und mich daran festzuhalten. Olympische Spiele, Ende der Quali. Ansonsten würde ich sagen, also ich halte mich sowieso gerne fit. Aber es ist natürlich schöner und irgendwie auch einfacher, auf ein festes Turnier hin zu trainieren.
Ja. Wie wichtig wäre es denn für Sie überhaupt, bei Olympia dabei zu sein? Für Ihr Leben, für Ihre Karriere?
Ja, jetzt habe ich in den letzten 4 Jahren ja 2 Medaillen bei den Europameisterschaften gewonnen. Ich war auch schon in den Top 10, beziehungsweise war auch schon mal 8. der Weltrangliste. Und das sind alles große Sachen. Und ich glaube, in der Szene kennt man mich auch. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass gefühlt die Karriere eines Fechters oder eines Sportlers, der an Olympischen Spielen teilnehmen könnte, nicht die gleiche ist, wenn da nicht zumindest in der Vita steht, Teilnehmer an den Olympischen Spielen. Ich persönlich habe natürlich höhere Ziele und möchte nicht nur teilnehmen, aber klar, zumindest schon mal daran teilzunehmen, wäre ganz wichtig für mich persönlich. Auch weil ich mit 10 Jahren das erste Mal Olympische Spiele im Fernsehen gesehen habe und seitdem absolut angefixt bin. Also da mir kommen Tränen, ich werde immer emotional, wenn ich da irgendwie Bilder sehe, ob das Glücksmomente sind oder auch ganz tragische Momente. Das hat mich irgendwie nie mehr losgelassen.
Ich bin hier im Sportpark Müngersdorf im Kölner Westen in Sichtweite des Kölner Stadions, wo der 1. FC Köln aktiv ist. Die Sporthochschule in meinem Rücken mit ihren vielen tausend Sportstudenten, ihren vielen Hallen und sonstigen Sporteinrichtungen. Vor mir das Schwimmzentrum und ich stehe vor der Tür des Hockey- und Judo-Zentrums, dem Olympiastützpunkt Rheinland und der Trainerakademie Köln des Deutschen Olympischen Sportbundes. Normalerweise tummeln sich hier die Sportler. Es ist wahnsinnig viel los. Die trainieren hier, die treffen sich, die unterhalten sich. Einige lernen, sitzen hier mit ihren Büchern. Aber im Moment, Sie hören es, Vogelgezwitscher und sonst eigentlich nicht viel. Ich bin verabredet mit dem Sportpsychologen Lothar Linz. Und mit ihm möchte ich gleich darüber sprechen, was so eine Olympia-Verschiebung mit Spitzensportlern macht. Und da kommt er auch schon auf mich zu, Herr Linz. Hallo, wir machen das, wie man es zu Corona-Zeiten einfach macht, mit dem Ellbogen. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich lasse hier gleich die Aufnahme schon mal mitlaufen. Wollen wir uns hier draußen unterhalten?
Können wir gerne machen.
Wie ist denn das für Sie? Ist ja auch ungewohnt, oder? Normalerweise tummeln sich hier die Sportler, da tummeln sich hier die Trainer in ihren Lehrgängen und jetzt ist es leer?
Ja, das ist natürlich immer schade. Also es ist ja schon, natürlich hat man Zeit, dann manche Dinge mehr zu verfolgen, weil man mehr Ruhe hat, aber auf Dauer ist das ja nicht das, was man will. Also ich finde, dieser Verlust mit den Athleten in Kontakt sein, mit den Trainern direkt in Kontakt zu sein, der ist schon deutlich spürbar.
Viele Sportler hat schon ganz schön hart getroffen, nämlich an die Olympia-Absage da am 24. März.
Ja, also das ist schon wirklich für viele sehr eingreifend in ganz unterschiedliche Art und Weise. Also es geht so weit, dass ich zum Beispiel einen Athleten betreue, der wirklich in Depressionen gekommen ist. Einfach weil jetzt die ganze Ausrichtung verloren gegangen ist, weil er sagt, ich kenne das nicht im Leben, kein Ziel zu haben. Sein großer Zielwettkampf ist weggefallen. Also die Weltmeisterschaft, für die er qualifiziert war, die aber dann Corona zum Opfer gefallen ist. Es gibt keine anderen Wettkämpfe, die dieses Jahr stattfinden. Und dann plötzlich so ganz ohne Ausrichtung zu sein, das ist natürlich massiv. Andere Athleten, die wirklich ihre Karriere planen, so hatten, dass sie gesagt haben, ja, ich beende zum Beispiel meine Karriere, habe ich einen Athleten dabei, der wollte nach Olympia aufhören, hatte alles ausgerichtet, hatte schon einen Job, wusste genau, wo er hingeht, wollte die Stadt wechseln und jetzt plötzlich, wenn er Olympia erleben will, das wäre sein erstes Olympia gewesen, dann muss er seine ganze Lebensplanung auf den Kopf stellen, muss das alles neu denken. Das war für den natürlich eine riesen Herausforderung, emotional, aber auch organisatorisch wirklich. Es gibt viele Athleten, die dann versucht haben, irgendwie schnell zum Ausgleich noch im Studium voranzukommen, weil die haben ja, wenn sie studieren, in der Regel für 2 Semester sich ganz rausgenommen. Das ist also sozusagen fürs Studium verlorene Zeit. Jetzt das nochmal zu machen, würde ja 4 Semester plötzlich raus sein bedeuten. Das will und kann sich ja eigentlich keiner leisten. Also versucht man irgendwie schnell noch reinzukommen. Sie sehen also an diesen 3 kurzen Beispielen, wie vielfältig die Probleme sind. Also Motivation, Lebensorganisation, das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Und das wirkt sich natürlich teilweise sehr deutlich auf die emotionale Lage, aufs Wohlbefinden aus. Also ja, haben wir viel mit zu tun.
Wie können Sie so jemandem helfen, der da tatsächlich in eine Depression verfällt, weil sein Lebensziel für den Moment einfach verloren gegangen ist?
Also bei sowas ist das erst ja immer, dass man erstmal denjenigen annimmt. Das heißt, wenn ich sage, jetzt stell dich nicht so an oder irgend sowas dergleichen, haben doch alle das Problem, das hilft dem ja nicht. Sondern ich muss ja jemanden erstmal in seiner emotionalen Situation abholen. Und das heißt erstmal, ja, das ist nachvollziehbar, natürlich ist das verständlich. Und das teile ich ja wirklich so, was da emotional bei ihm geht. Ich glaube, jeder Mensch kann das verstehen, wenn man jeden Tag 10 Stunden sozusagen sein Leben darauf ausrichtet und das seit man 10 ist, ja, und jetzt ist man irgendwo Mitte 20, dass das erstmal eine massive Verunsicherung ist und eine massive Veränderung ist und dass da auf einmal ein großes Vakuum entsteht. Ich glaube, das kann jeder nachspüren. Also das ist der erste Schritt dabei. Und dann natürlich im zweiten Schritt gucken, so, wo kann das Leben jetzt neue Ausrichtung finden, weil das ist ja das, was ihm fehlt dabei. Ich spreche auch mit Trainern viel darüber, wie können die mit den Athleten umgehen. Und das sind natürlich genauso Sachen, weil man muss jetzt ja neue Perspektiven gewinnen. Es hilft ja nicht zu sagen, ja, das wird ja nächstes Jahr kommen, weil nächstes Jahr ist so weit weg. Und für jemanden, der jetzt gar nicht vielleicht Olympia im Blick hat, sondern vielleicht ein Juniorensportler ist, der hat ja noch gar nicht die Perspektive auf Olympia. Das ist dann vielleicht mal 2024 oder 2028 interessant. Also es muss ja andere Perspektiven geben und die muss ich schaffen. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann zum Beispiel die Form haben, dass man versucht, kleine Wettkämpfe überhaupt zu schaffen, weil es ist ja nicht nur das Problem, dass jetzt im Moment das Große wegfällt, sondern es fällt ja auch das, was Sport ausmacht. Wirklich dieser Vergleich mit anderen, dieses auch physische möglicherweise in Sportarten, sagen wir mal Judo, Judo, man packt sich an oder Rugby oder sowas dergleichen, was ja lange Zeit gar nicht erlaubt war. Also da brechen ja ganz viele Dinge weg. Und wie kann ich jetzt sozusagen Ersatz dafür schaffen? Also fangen wir an mit, wir schaffen kleine Online-Wettkämpfe erstmal für so einen Moment. Ja? Oder ich versuche mit den Leuten kleine Zwischenziele zu finden. Was könnte denn für dich in den nächsten 4 Wochen überhaupt interessant sein? Weil immer diese große Perspektive mit dieser Unsicherheit, ich weiß ja gar nicht, wann geht es denn überhaupt weiter, das macht es ja so extrem schwierig. Wenn ich aber sage, ja, für 4 Wochen habe ich mal eine Idee, dann gewinnt das Ganze wieder etwas Greifbares.
Unterscheidet sich denn die Psyche von einem Spitzensportler von der von uns Normalos?
Die Antwort ist nicht ganz einfach zu treffen in der Weise, weil grundsätzlich sind das Menschen wie jeder. Also die reagieren auf eine Situation genauso wie wir. Die empfinden Stress, die empfinden Freude und so weiter. Das ist ja auch gerade, warum wir gerne Sport gucken, weil wir uns ja auch wiederfinden in den Leuten. Natürlich gibt es dann in dem Gleichen auch vielleicht Besonderheiten, weil wenn ich wirklich Leistungssport mache, muss ich in mancher Hinsicht extrem sein. Ich muss ja vielleicht eine höhere Opferbereitschaft haben, zum Beispiel als ein normaler Bürger. So. Das wäre so ein Merkmal. Und so gibt es natürlich gewisse Dinge, die der Sport mit sich bringt und ausprägt. Also die Probleme haben eine gewisse Spezifik, aber grundsätzlich sind das Menschen wie du und ich.
Ist das für Sie eigentlich auch so ein bisschen ein neues Arbeitsfeld als Sportpsychologe? Ich stelle mir jetzt als Laie vor, einen Sportpsychologe, der versucht, Sportler, die fokussiert sind, auf ein sportliches Ziel auszurichten. Aber relativ selten ist er damit befasst, generelle Lebenskrisen zu therapieren. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist, finde ich, eine schöne Frage, weil ein Kollege von mir, der bei einem Fußball-Bundesligisten arbeitet, der hatte mal, als wir vor kurzem im Austausch waren, so schön gesagt, für ihn war so eine fundamentale Sache im Umgang damit zu sagen, damit kennt sich keiner aus. Sowas wie Corona hat keiner von uns bisher erlebt. Und das ist natürlich, erstmal kann man als Einschränkung leben, das ist aber auch etwas sehr Befreiendes, weil dann muss ich auch nicht meinen, ich wüsste jetzt, wie es geht, sondern ich kann wirklich erstmal offen rangehen und ich muss sozusagen mit dem Sportler oder mit dem Trainer zusammen gucken, welche Ideen entwickeln wir jetzt und welche Strategien. Ich kann eben nicht einfach die normalen Krisenbewältigungsstrategien da drauf stülpen, sondern Corona ist in seiner Charakteristik besonders. Und da muss ich eben auch neu lernen und neu gucken. Das lerne ich mit den Sportlern mit, ja.
Ist es nicht vielleicht sogar einfacher jetzt mit Corona, wo nicht nur alle anderen Sportler, all die 10.000, die sonst nach Tokio gefahren sind, betroffen sind, sondern eigentlich die ganze Gesellschaft in fast allen Bereichen? Also wenn ich weiß, ich bin eben nicht alleine mit meiner Verletzung oder aus welchem Grund ich auch immer, weil ich gerade das Qualifikationsturnier irgendwie versemmelt habe.
Ja, ich glaube schon, dass das eine Reihe Menschen wirklich hilft. So dieses Erlebnis ist ein kollektives Erlebnis und nicht ein einzelnes. Sie dürfen nur eins nicht vergessen. Viele Sportler sind natürlich sehr in einer, sag ich mal, um sie selbst sich drehenden Welt. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Wir erleben das bei den Fußballern, wo manche denken, sag mal, sehen die noch, dass es auch eine Welt außerhalb vom Fußball gibt, mal so etwas übertrieben gesagt. Und das ist ein Stück Notwendigkeit als Sportler, gerade wenn ich Individualsportler bin, dass ich so ein Stück meine eigene Welt erzeuge und die auch gegen Einflüsse von außen auch ein Stück abschotte, weil ja viele Einflüsse von außen auch irgendwann schwierig sind. Soziale Medien und was weiß ich so weiter. Erwartungsdruck, der von außen kommt und so, wo ich mich auch ganz bewusst gegen schützen muss. Und durch diese Charakteristik, dass Sportler schon gelernt haben, irgendwann, sag ich mal, einen gewissen Egoismus zu entwickeln, hilft es natürlich dann vielen Sportlern auch wieder nicht, weil sie gar nicht so stark wahrnehmen, dass es diese kollektive Komponente gibt. Also auch da wieder sind Menschen eben unterschiedlich in ihrer Artung.
Viktor Ali steckt in den letzten Zügen seines Umzugs von Köln nach Hamburg. Er trägt Sportklamotten, ist hier in einer Altbauwohnung in Köln-Sülz. Viktor Ali ist Torwart der deutschen Hockey-Nationalmannschaft und eigentlich Wäre er jetzt in Tokio, würde seiner Olympiapremiere entgegenfiebern, stattdessen Koffer packen, Kisten packen. Herr Ali, als wir gestern kurz telefoniert haben, da waren Sie im Auto auf dem Heimweg aus dem Urlaub und jetzt mehr oder weniger in Ruhe einen Umzug organisieren. Es gibt also auch Vorteile von so einer Olympiaverschiebung.
Ja, wenn man das als Vorteil nehmen kann, dann ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass der Sport im Moment ein bisschen runtergefahren ist, über die letzten Wochen hatte ich schon mal die Gelegenheit, meinen Umzug ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, als das eigentlich der Fall gewesen wäre. Bin in den letzten Wochen ab und zu hin und her gefahren und jetzt ist die letzte Woche quasi des Umzugs und ab nächster Woche bin ich dann wieder ganz in Hamburg.
Warum der Umzug? Sie haben in Köln bei Rot-Weiß Köln gespielt, sind hier 4-mal deutscher Meister geworden und Europapokalsieger und jetzt wechseln Sie nach Hamburg?
Da müsste ich eigentlich weiter ausholen. Ich hatte im vergangenen Winter bereits meinen Abschied aus Köln verkündet, wollte eigentlich zum Jura-Referendariat Ende des Jahres, also nach Olympia wollte ich mir noch ein halbes Jahr nehmen für Freizeit, Reisen und dergleichen. Und dann wollte ich zurück nach Hamburg gehen, in meine Heimatstadt, um da mein Jura-Referendariat zu beginnen. Durch die Olympia-Verschiebung wurde mir da natürlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich kehre jetzt zurück zu meinem Heimatverein, nach Großflockbeck, nach Hamburg zurück, um da noch ein Jahr weiter in Richtung Tokio zu spielen.
Nun weiß ich von Ihrem Psychologen, von Lothar Linz, den wir eben schon in der Sendung gehört haben und der den Kontakt zu Ihnen hergestellt hat, dass Sie ganz schön unter der Olympia-Verschiebung gelitten haben, dass Sie ganz schön dran zu kauen hatten.
Das ist richtig. Das ging, glaube ich, aber nicht nur mir so. Das ging allen so, weil innerhalb weniger Tage, weniger Wochen war natürlich dann nicht nur die Planung fürs nächste halbe Jahr über den Haufen geworfen, sondern da steht ja ein bisschen mehr dahinter. Bei mir war es speziell die letzten 1,5 bis 2 Jahre in meiner Lebensplanung mit Studium und Leistungssport, die darauf ausgerichtet waren, nach Tokio zu fahren in diesem Sommer. Und da ist dann erstmal ein paar Tage lang eine ganz schöne Leere, weil man nicht so richtig weiß, wie man mit der neuen Situation umzugehen hat.
Einige Sportler, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, naja, die Entscheidung, die war sowieso absehbar. Und dann habe ich mich geschüttelt, dann hat es eine Woche gedauert und ab da der Blick nach vorne. War das bei Ihnen ähnlich?
Mir persönlich ging es nicht so, dass ich das innerhalb von 1-2 Tagen abschütteln konnte. Wie gesagt, weil da hängt einfach ein bisschen mehr dran, als zu sagen, ich spiele dann einfach weiter und mache noch ein Jahr. Bei mir ganz persönlich war das die Verschiebung des Jura-Referendariats, wo ich schon angemeldet war in Hamburg, was sich einfach nicht vereinbaren lässt mit den Olympischen Spielen, mit der Vorbereitung darauf. Bei mir war es ein Umzug in eine neue Stadt. Mein Verein hatte ich schon ein halbes Jahr vorher angekündigt, dass ich zurück nach Hamburg gehen wollte, habe mich aber noch nicht, ganz bewusst noch nicht, um einen Nachfolgeverein gekümmert. Und dann hieß es natürlich innerhalb weniger Tage nach der Entscheidung, sich um einen neuen Verein, um einen neuen Arbeitgeber zu kümmern. Das kommt natürlich auch noch hinzu, das Jura-Referendariat hinten anzuschieben. Also das, da ich habe nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Wochen gebraucht, um auch erstmal klar zu werden, was ich will von der Situation, was ich da rausholen möchte. Und bei mir hat das dann, wie gesagt, ein paar Wochen gedauert.
Und wie sind Sie da rausgekommen? Über die Zeit?
Ja, über die Zeit auf jeden Fall. Also am Anfang war halt erstmal diese Emotion und so ein bisschen so eine Leere, dass man halt überhaupt nicht wusste, wie es jetzt weitergeht. Auch die Unsicherheit, was dann passiert mit der Verlegung, wann das überhaupt sein würde. Da war am Anfang ja auch noch kein Datum klar. Ja, und dann war es natürlich erstmal, das war auch meine große Hoffnung und das trat dann am Ende ein, dass erstmal diese Emotionalität der ersten Tage ein bisschen raus, die große Enttäuschung, die musste erstmal ein bisschen abfließen. Und dann hat man sich ein bisschen angefangen anzuhören, was Leute, die einem nahestehen, Trainer, Freunde, Familie, Freundinnen, was die zu der Situation zu sagen haben. Und dann hat man angefangen abzuwägen und zu gucken, was das nächste Jahr für Möglichkeiten mit sich bringt. Vor allem bei mir mit der Lebensplanung neben dem Sport, was sich da kombinieren lässt für das nächste Jahr, um da nicht eine große Lücke, um da nicht ein großes Loch im Lebenslauf in Anführungsstrichen zu haben. Und dann nach ein paar Wochen hat dann das Gefühl doch überwogen, oh, das eine Jahr sollst du unbedingt noch spielen, das könntest du dir sonst dein Leben lang vorwerfen.
Waren Sie ein bisschen sauer aufs Internationale Olympische Komitee, dass das mit der Entscheidung so lange gedauert hat?
Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Im Nachhinein wäre es unvorstellbar gewesen, jetzt die Olympischen Spiele durchzuführen. Das sehe ich auch so. Damals, als die Entscheidung verkündet wurde, habe ich aber ehrlich gesagt, weil ich sehr gehofft hatte, diesen Sommer dorthin zu fahren. Ich habe gehofft, dass sie sich noch ein paar Wochen mehr Zeit lassen. Ich habe überhaupt nicht den Drang verspürt nach einer schnellen Entscheidung. Und ich kann es auch absolut nachvollziehen, weil da so unglaublich viel dranhängt, dass sich extrem viel Zeit gelassen wurde mit der Entscheidung. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht in der Haut stecken wollen von den Leuten, die das entscheiden mussten. Und finde, sie hätten jedes Recht gehabt, sich noch mehr Zeit zu lassen mit der Entscheidung.
Haben Sie Olympia für den Moment abgehakt oder stellen Sie sich schon manchmal vor, was Sie jetzt gerade machen würden?
Ehrlich gesagt, jetzt mit der Entscheidung, noch ein Jahr weiterzuspielen Richtung Tokio, habe ich das für diesen Sommer abgehakt. Und ich bin jetzt eigentlich wieder, nachdem ein paar Wochen einfach ein bisschen ruhiger war, natürlich auch durch den allgemeinen Lockdown und durch die ganze Entschleunigung, von der man hört. Aber jetzt bin ich wieder in dem Vorbereitungsmodus, in dem ich eigentlich vor einem Jahr schon war. Es ist total unwirklich, sich vorzustellen, dass wir jetzt in einigen Wochen in Tokio wären. Ich bin jetzt wieder im Vorbereitungsmodus, den wir eigentlich schon vor einem Jahr hatten.
Wie läuft der Vorbereitungsmodus jetzt in der Bundesliga-freien Hockeyzeit?
Der ist im Moment auch sehr individuell ausgestaltet, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir von Bundesland zu Bundesland momentan noch unterschiedliche Regularien und Auflagen haben. Hier in NRW war das Training zuletzt schon fast wieder wie üblich möglich, das Hockeytraining. Also es war Kontaktsport möglich, es war Mannschaftssport möglich. In Hamburg war ich natürlich in den letzten Wochen natürlich auch schon einige Male bei meinem neuen Verein. Da sah es noch ganz anders aus. Da durften es nur Kleingruppen sein, ohne Kontakt. Da war dann natürlich viel mehr das Torschuss als das Mannschaftstraining und dergleichen. Die ersten Nationalmannschaftslehrgänge sind noch in weiter Ferne, weil es im Moment einfach noch nicht sicher möglich ist, einen 25-Mann-Kader mitsamt Staff in ein Hotel unterzubringen. Und das wird noch ein bisschen dauern. Also im Moment ist noch sehr viel Eigeninitiative gefragt und eigenes Training.
Eigeninitiative, eigenes Training. Sollen wir eine Runde joggen gehen?
Machen wir so.
Wir laufen hier durch den Beethovenpark, ganz in der Nähe von Viktor Alis Noch-Wohnung, muss man sagen, in Sölz. Viktor, wir können hier durch den Park laufen und kein Mensch erkennt Sie. Mit Manuel Neuer, würde ich jetzt mal sagen, wird uns das nicht passieren. Ist das eher Segen oder Last?
Also ich finde ganz klar Segen. Ich würde nicht gerne in der Haut eines Profifußballers stecken. Natürlich fürs Portemonnaie, das ist die eine Sache. Aber so Privatsphäre und ein Leben nebenher unbeobachtet, das ist mir dann doch deutlich lieber.
Aber bei Olympia würden Sie dann trotzdem ganz gerne mal im Rampenlicht stehen?
Ja, genau, in Portionen. Und Olympia ist dann natürlich an allererste Stelle gesetzt. Und wir suchen uns natürlich die Highlights und da fiebern wir auch drauf hin. Und wenn man dann bei so einem Event im Tor steht, das ist natürlich Wahnsinn und ein Wahnsinnsgefühl muss das sein. Aber im Alltag brauche ich das nicht den ganzen Tag.
Welche Rolle spielt überhaupt die äußere Anerkennung, die man bei Olympia ja sich erhofft? Als deutsche Nationalmannschaft im Hockey ist man ja immer auch so ein bisschen Medaillenkandidat. Oder macht man das rein aus intrinsischen Motiven?
Boah, schwierige Frage, finde ich. Du machst es natürlich einfach zum großen Stück aus Selbstmotivation und aus Ehrgeiz. Und weil du kompetitiv bist und Lust hast, dich mit den Besten zu messen. Aber ich glaube, es wäre gelogen, wenn wir das nicht bei so einem Event auch machen wollten, um uns gut zu repräsentieren, um am Ende auch gut auszusehen, was mit einer Medaille natürlich auf jeden Fall gegeben wäre.
Worauf haben Sie sich am meisten gefreut in Tokio?
Oh, das kann ich auch gar nicht so richtig sagen. Viele meiner Mannschaftskollegen waren schon da 2016. Für mich wäre es das erste Mal. Das Ganze drumherum, ehrlich gesagt. Also das Olympische Dorf natürlich, das Event an sich hat ja so einen Wahnsinnsstatus und so eine Atmosphäre. Ja, wie gesagt, so die kleinen Dinge, die Mensa, sowas da, das mal mitzuerleben.
Nun haben Sie für die Olympia-Verschiebung, dafür, dass Sie dann doch noch dabei sein können, viel organisieren müssen, auch einige Opfer gebracht. Befassen Sie sich auch mit dem Gedanken, dass die Olympischen Spiele vielleicht auch im kommenden Jahr überhaupt nicht stattfinden können?
Das war nicht nur ein Gedanke, sondern das war der Hauptgedanke, den ich hatte bei meinen ganzen Planungen. Weil es jetzt für mich darum ging, nach meinem Studium und nach meiner Promotion stünde jetzt eigentlich das Referendariat an, was sich mit einer Olympiavorbereitung nicht kombinieren lässt. Und für mich war jetzt die große Frage, dass ich das erste Mal seit langer Zeit komplett auf ein Pferd setze. Und das ist der Leistungssport. Und das ist nach wie vor eine große Angst von mir, auf dieses Pferd zu setzen, um dann im nächsten Sommer mit leeren Händen dazustehen und dann, wenn man so will, ein verlorenes Jahr gehabt zu haben. Also den Gedanken wird man nicht so richtig los.
We'll be right back.
Ich bin Henrik Babür, bin 16 Jahre alt und komme aus Bochum. Seit fast 5 Jahren mache ich jetzt Judo in meinem Verein, dem BSC Linden, und habe inzwischen den ersten Q. Seit 3,5 Jahren bin ich dort auch Trainer, trainiere also Kinder im Spektrum von 4 bis 12 Jahren. Anfang diesen Jahres habe ich auch noch Jiu-Jitsu in meinem Verein begonnen.
Das Bewerbungsvideo von Henrik Babür für das Olympische Jugendlager, besser gesagt das, was davon zu hören ist. Die Deutsche Sportjugend und die Deutsche Olympische Akademie, die schicken traditionell ihr Aufgebot an Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu den Olympischen Spielen. 50 sollten es diesmal sein, die nach Japan reisen sollten, denn sie mussten zu Hause bleiben. Und jetzt ist er hier, Henrik Babür, sitzt hier mit mir an einem Tisch vor einem Café, türkisblaues T-Shirt, Budo Sportclub Linden e.V. 83 steht da drauf, dunkle Haare, Bart. Henrik, Bochum statt Tokio.
Ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber kann man leider nichts machen in der aktuellen Situation. Muss man irgendwie mit leben und es gibt ja hoffentlich Möglichkeiten trotzdem noch irgendwie Tokio zu erleben.
War das erstmal schlimm, als die Absage kam?
Ja, also man war schon enttäuscht und also wir haben eine Mail bekommen und dann stand das drin, dass es eben dieses Jahr nicht stattfinden kann. Und man hat sich ja schon drauf gefreut und nach dem Bewerbungsprozess hat man sich cool gefühlt und gut, weil man eben genommen wurde und dann findet es doch nicht statt. Erstmal das enttäuschend. Aber in der Mail stand auch, dass es eben versucht wird, nächstes Jahr durchzuführen, weil die ja eben nur verschoben wurden erstmal. Und da war halt schon eine gewisse Hoffnung da. Man hat ja auch die Nachrichten verfolgt und wusste, dass das wahrscheinlich dieses Jahr nicht so klappen kann, wie erwartet. Daher war es enttäuschend, aber es gibt Hoffnung.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Spiele tatsächlich in einem Jahr stattfinden können. Man weiß das nicht zu Corona-Zeiten, da gibt es keine Gewissheiten. Kriegst du das dann mit der Schule vereinbart? Du bist 17, du machst in 2 Jahren Abi. So einfach mal für ein paar Wochen raus, ist ja nicht ganz so einfach.
Ja, also das ist natürlich eine Zeit, wo man nicht so viel für die Schule machen kann. Aber es ist so eine coole Aktion und da haben alle bisher, wo man das erzählt hat, Verständnis für. In der Schule finden die Lehrer da Lösungen und man kann auch vorarbeiten oder nacharbeiten und so. Und ich meine auch, die Zeit liegt in den Sommerferien. Also wird das schon klappen anstatt eines Urlaubs oder so und da findet sich eine Lösung.
Warum möchtest du überhaupt nach Tokio? Warum möchtest du überhaupt zur Olympia?
Ja, das hat quasi 3 Gründe. Das erste ist natürlich der Sport. Olympia ist so ein Riesending und so ein Riesenereignis. Wenn sich da eine Chance bietet, dahin zu gehen, dann fühlt es sich falsch an, die nicht zu ergreifen. Einfach die Sportler zu sehen, das alles mitzuerleben, das ist, glaube ich, echt bewegend. Dann das zweite ist natürlich Tokio. Ich meine, ich mache Judo, das ist ein Sport, der aus Japan kommt. Ich wollte immer schon mal irgendwie nach Japan kommen. Vielleicht wäre nach der Schule eine Idee gewesen. Aber jetzt bietet sich eben die Möglichkeit, einfach mal Japan direkt hautnah zu erleben. Und das ist das Coole. Und das Dritte ist natürlich, dass man eben auch Leute kennenlernt. Aus ganz Deutschland, was schon sehr gut ist, einfach weil man da neue Kontakte knüpft. Aber eben auch aus Japan. Es sind ja auch 50 japanische Jugendliche dabei. Und da wirklich Menschen kennenzulernen, ist, glaube ich, eine richtig gute Sache.
Ebenfalls bei uns hier am Tisch in Henriks Heimatstadt Bochum ist Kirsten Kiki Hasenpusch. Sie ist im Vorstand der Deutschen Sportjugend, der Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes. Kiki, blutet dir so ein bisschen das Herz wegen der Olympiaverschiebung?
Ja, natürlich. Also auch mir blutet das Herz. Wir haben natürlich einen langen Bewerbungsprozess auch hinter uns, haben ganz, ganz viele tolle Bewerberinnen und Bewerber gesehen und haben uns dann auch letztlich entschieden, unter anderem dann auch eben auch für den Henrik.
Was hat für ihn gesprochen?
Aber wir haben vielfältigste Kriterien. Also wir achten natürlich darauf, dass die Jungs und Mädels, die wir dann auswählen, selbst sportlich aktiv sind, aber auch sich engagieren und halt so ein bisschen schon den Hintergrund haben im Sport. Und seine lockere Art. Er macht Poetry Slam, was wahrscheinlich dann auch in Tokio vielleicht interessant werden könnte an der einen oder anderen Stelle. Also ja.
Interessant für die Gruppe oder für die Japaner?
Ich glaube, sowohl als auch. Also wir haben natürlich neben dem ganzen Sportprogramm, was dann dort stattfindet, immer auch ein kulturelles Programm. Wir werden natürlich viel ausprobieren, auch gemeinsam mit den japanischen Jugendlichen. Und es gibt immer einen gemeinsamen Abschlussabend und da sind dann auch die individuellen Talente der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt.
Also Poetry Slam, ein Engagement von dir, Judo das andere. Und dann bist du auch, glaube ich, Kinder- und Jugendtrainer.
Genau, das hängt mit dem Judo ganz eng zusammen. Irgendwann kam halt so der Punkt, wo meine Trainer zu mir meinten, ja, Henrik, hast du nicht mal Lust, auch eine Gruppe mitzutrainieren? Und ich hatte vorher schon bei einem Projekt in der Schule mitgemacht, wo man Kindern aus einer quasi benachbarten Grundschule geholfen hat. Man hat einen Teil seines eigenen Unterrichts ausgelassen, musste das nacharbeiten und hat währenddessen den Kindern da geholfen. Und das hat total Spaß gemacht. Dann habe ich überlegt, warum nicht auch mal im Sport probieren. Und daraus ist eben resultiert, dass ich jetzt Gruppen in meinem Sportverein mitleite. Ich bin noch nicht 18, deswegen darf ich sie noch nicht alleine übernehmen, aber eben mit meinen Freunden und Freundinnen da aus dem Verein das mache und eben auch Jugendsprecher bin.
Kiki, ich habe es eben schon gesagt, 50 Jugendliche, junge Erwachsene werden dann hoffentlich nächstes Jahr mitfahren ins Olympische Jugendlager. Wie viele Bewerbungen hattet ihr insgesamt?
Wir waren tatsächlich dreistellig, also wir hatten um die 150 Bewerbungen und das ist natürlich ein schönes Signal auch für uns als DSJ, dass wir da schon am Puls der Zeit sind.
Was steckt eigentlich dahinter? Warum macht man sowas? Warum organisiert man so ein Jugendcamp?
Besonders jetzt auf Japan bezogen haben wir natürlich auch eine lange Tradition mit den Japanern. Wir sind seit 64 mit den Japanern im Austausch.
Muss man dazu sagen, 64 waren schon mal Olympische Spiele in Tokio. Jetzt hätten sie eben heute wieder beginnen sollen.
Genau, ja. Und wir haben seit über 40 Jahren jetzt schon einen Austausch mit den Japanern, also mit der japanischen Sportjugend. Das ist natürlich toll. Also der Sport baut einfach Barrieren ab. Wir wollen Menschen verbinden, wir wollen Kultur vermitteln und wir wollen eigentlich auch olympische Werte und die Werte des Sports näher bringen.
Wollt ihr auch Leistungssportler motivieren?
Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder, der die Möglichkeit bekommt, olympische Atmosphäre zu schnuppern, der wird da für sich selbst sehr, sehr viel mitnehmen, prägende Erlebnisse haben und auch Kraft schöpfen, ja.
Wir sehen jetzt uns gerade ein Video an von dem letzten Olympischen Jugendlager in Rio de Janeiro 2016. Da gab es unter anderem einen Capoeira-Workshop. Ich habe vorhin schon gesehen, es gab auch ein gemeinsames Fußballspiel, aber hier ein Capoeira-Workshop. Was war denn zum Beispiel für Tokio geplant?
Eine Besonderheit wäre gewesen, dass wir ein binationales Jugendlager gehabt hätten oder das jetzt auch natürlich fürs nächste Jahr planen. Und zwar ist es so, dass wir 50 deutsche und 50 japanische Jugendlichen im Camp zusammen gehabt hätten und dann eben auch einen kulturellen Austausch ganz anders ermöglichen können, als wenn wir nur tageweise Begegnungen haben mit anderen Jugendlichen. Und dann wäre natürlich der Austausch über die Sportarten gegangen. Also ob es jetzt Kendo ist oder andere Budo-Sportarten. Aber auch, ich glaube, die japanische Küche ist was ganz Besonderes, was man in Deutschland vielleicht jetzt nicht so kennt. Insofern gibt es einiges an Sport und Kultur, was wir auf dem Plan hatten oder haben.
Binational, sagst du, man wohnt dann auch tatsächlich zusammen, 50 Japaner, 50 Deutsche, aber nicht im Olympischen Dorf.
Genau, das ist richtig. Wir haben ein Sportcenter gemietet dafür, das ist in Saitama und dort ist riesig viel Platz. Also wir haben Turnhallen, wir haben Tischtennisplatten, Tennisplätze, also wirklich jegliches Equipment für Sport ist gegeben. Wir haben japanische Zimmer, aber auch europäische Zimmer, sodass es quasi ein kompletter Mix werden wird, hoffentlich, so darf ich sagen. Und es gibt nichts Schöneres, als über einen Sport zusammenzukommen und dann die andere Kultur kennenzulernen.
Dafür muss man natürlich auch so ein paar Brocken der anderen Sprache kennen. Henrik, hast du schon was gelernt auf Japanisch?
Naja, ich kann die Basic-Sachen von eben dem Sport, aber ich weiß nicht, ob mir so viel hilft, wenn ich irgendwie doppeltes Hüftfegen auf Japanisch sprechen kann.
Sag doch einfach mal Hallo, ich bin Henrik.
Konnichiwa, Henrik des.
Danke. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen was für mich üben.
Ist ja nicht so schlimm. Ist ja jetzt noch ein Jahr hin. Also der Aufschub kommt dir gelegen. Vielen Dank, Kirsten Hasenbusch und Henrik Berbühr. Ich drücke also die Daumen, dass es dann nächstes Jahr tatsächlich klappt mit eurem Olympischen Jugendlager in Tokio 2020, dann 2021.
Tricky, 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 tricky.
das hätte ich gerne in Lausanne geführt, das Gespräch mit IOC-Präsident Thomas Bach. In seinem Büro in der Schaltzentrale des Olympischen Sports mit Blick auf den Genfer See und vor allem mit Blick in die Augen meines Gegenüber. Denn ich mag's, auf die Mimik, auf die Gestik eingehen zu können. Aber als ich das Interview über Bachs Sprecher Christian Klaue vereinbart habe, da war externer Besuch der IOC-Zentrale wegen Corona nicht gestattet. Deshalb warte ich jetzt im Studio 6C des Deutschlandfunks in Köln auf den Anruf aus der Schweiz. Tobias Oehlmeier, der Deutschlandfunk.
Herr Oehlmeier, ich grüße Christian Klaue.
Guten Hallo, Herr Klaue.
Ich bin hier mit Herrn Bach.
Super.
Hallo, Herr Oehlmeier.
Hallo, Herr Bach. Guten Morgen. Schön, dass das klappt.
Ja, auf geht's.
Herr Bach, vor 4 Jahren in Rio, da hatten Sie die Bevölkerung auf Portugiesisch begrüßt. Für mich hat sich das perfekt angehört. Haben Sie die Grußformel auch schon auf Japanisch gelernt?
Ja, einige Formeln habe ich auf Japanisch ausgesprochen inzwischen, aber ich kann nicht sagen, dass ich sie gelernt hätte, sodass ich sie jetzt auch nicht zitieren kann frei.
Kümmert man sich denn als IOC-Präsident um solche Details selber oder haben Sie dafür Mitarbeiter?
Und dafür haben wir natürlich Mitarbeiter, aber das sind auch Dinge, um die man sich persönlich kümmert, weil ja die Beziehung zu den Organisatoren und zu den Gastländern immer eine ganz besondere ist. Und deswegen ist mir das schon auch ein persönliches Anliegen. Aber für die Übersetzung und die Umsetzung, da kann ich mich dann auf die Mitarbeiter hier verlassen.
Herr Bach, das Internationale Olympische Komitee hatte sich ja im März lange Zeit gelassen mit der Verschiebung der Olympischen Spiele von diesem ins nächste Jahr. Dafür mussten sie viel Kritik einstecken. Die Fußball-Bundesliga, die hatte zu dem Zeitpunkt schon pausiert, aber sie haben noch an den Spielen festgehalten. Warum?
Das ergibt sich schon aus den unterschiedlichen Zeiträumen, weil es für die Fußball-Bundesliga eine Entscheidung war für den nächsten Samstag, während es bei uns eine Entscheidung war für 5 Monate danach. Und hier muss man sorgfältig abwägen, das haben wir getan, in Koordinierung mit den Athleten, mit allen nationalen olympischen Komitees und mit allen internationalen Föderationen und haben dann Entscheidungen sehr viel früher getroffen als viele andere Veranstalter. Die Fußball-Europameisterschaften, obwohl sie vor den Spielen hätten stattfinden sollen, waren noch auf der Agenda und vieles andere mehr. Wimbledon, Tour de France. Und wir haben uns dann im März in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation für diese Verschiebung entschieden.
Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung damals persönlich gefallen?
Die Entscheidung ist uns auf der einen Seite leicht gefallen, auf der anderen Seite sehr, sehr schwer. Insoweit leicht gefallen, als die Alternative war zwischen einer Absage und einer Verschiebung. Und dort war die Absage für uns, obwohl es die leichter zu treffende Entscheidung gewesen wäre. Und obwohl wir gegen eine Absage versichert gewesen wären, was wir für die Verschiebung nicht sind, war das für uns keine wirkliche Alternative, weil wir den Athleten hier diese einmalige Chance bei Olympia teilzunehmen nicht nehmen wollten. Deswegen war das binnen Sekunden vom Tisch. Und es ist uns dann schwer gefallen, erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele zu verschieben, weil wir wussten, was das für die Athleten bedeutet, die aus ihren Planungen herausgerissen worden sind, was das für das Organisationskomitee bedeutet, was das für den Kalender auch in den Folgejahren aller großen Sportveranstaltungen bedeutet. Deswegen haben wir dort dann auch sofort die Unterstützung gesucht und bekommen von unseren japanischen Gastgebern und auch von den entsprechenden internationalen Sportfachverbänden, die ihre Events dann entsprechend verschoben haben.
Nun waren Sie selbst als Sportler Olympiateilnehmer, haben 1976 in Montreal Gold im Fechten gewonnen und wollten gerne zu den nächsten Spielen nach Moskau, aber dann kam der Olympia-Boykott wegen des Einmarschs der Sowjets in Afghanistan. Es heißt, Sie seien traumatisiert deswegen. Hat das Ihre Entscheidung in irgendeiner Weise für jetzt, für Tokio beeinflusst?
Die letzte Frage zu beantworten, ja, traumatisiert, weiß ich nicht, ob das eine Traumatisierung, eine quasi Krankheitserscheinung ist, wenn man aus Erfahrungen lernt und wenn man sich in Athleten hineinversetzen kann, wie sie denken, wie sie fühlen in solchen Situationen. Ich würde eher sagen, ich habe aus dieser Erfahrung gelernt, dieses Boykotts. Dieser Boykott und wie er zustande gekommen ist und die Sinnlosigkeit dieses Boykotts treibt mich noch heute an, ist noch heute eine Motivation, mich für die Athleten und gegen Boykotts einzusetzen. Und diese Erfahrung zu haben, macht dann auch auf der anderen Seite vieles leichter und klarer.
Wie nah sind Sie denn noch dran an den Sportlern? Wie sehr fühlen Sie denn noch wie ein Sportler, wie ein Athlet?
Nun, es gibt den schönen Satz, einmal Olympionike, immer Olympionike. Und da ist sicherlich was Wahres dran, weil man als olympischer Athlet leichter Zugang findet.
Herr Bach, Sie waren einst Athletensprecher, Sie hatten beruflichen Erfolg als Jurist, als Berater, als Lobbyist, Sie waren DOSB-Vorsitzender, jetzt sind Sie IOC-Präsident seit 7 Jahren. Sie hatten immer Macht, Sie sind es gewöhnt, selbst Entscheidungen zu treffen und jetzt kommt so ein Virus und Sie sind plötzlich machtlos. Was hat das mit Ihnen persönlich als Mensch gemacht?
Nun, man hatte nie Macht und niemals Macht alleine. Man bewegt sich immer in all seinen Positionen, die Sie aufgezählt haben, in einer Gesellschaft. Man ist immer umgeben von Umständen, an denen man sich zu orientieren hat. Das hat der Virus nur deutlich gemacht. Die Menschheit hat vor diesem Virus etwas in dem Irrglauben gelebt. Man könne alles durch Algorithmen bestimmen und der Mensch beherrsche alles. Diesem Irrglauben bin ich nie angehangen. Mir war und ist immer bewusst, dass der Mensch in ein natürliches System eingebunden ist, dass nicht alles vorhersehbar, nicht alles berechenbar und nicht alles bestimmbar ist. Und deswegen hat mich von dieser Seite die Entscheidungen über den Virus nicht zu einem Umdenken gezwungen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Spiele im kommenden Jahr stattfinden können, und zwar so, wie wir sie kennen, mit allen Sportarten, mit Zuschauern?
Die Vorbereitung ist sehr breit gefächert. Alle im Moment ersichtlichen möglichen Szenarien werden angesprochen und ausgelotet. Und das macht diese Verschiebung eben zu der Mammutaufgabe, die sie ist. Diese Verschiebung ist sehr, sehr viel schwieriger zu bewältigen als die schon schwierige Organisation von Olympischen Spielen zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr klappt. Und zwar so, wie Sie sich das vorstellen, wie wir uns das vorstellen. Vielen Dank, Thomas Bach in Lausanne. Ihnen noch einen schönen Tag.
Herzlichen Dank für die guten Wünsche. Die können wir brauchen.
Das war das Wochenendjournal Olympia 2020, wenn Sportlerträume warten müssen. Der neue Termin für den Beginn der Spiele in Tokio ist übrigens der 23. Juli 2021. Keiner weiß, ob sie dann wirklich stattfinden werden, ob in vollem Umfang, ob vor Zuschauern, ob es ein olympisches Dorf geben wird. Den Sportlern wird nichts anderes übrig bleiben als jedem in diesen Corona-Zeiten, als jedem von uns in dieser Situation. Das Schicksal anzunehmen und das Beste draus zu machen. Das wünsche ich auch Ihnen. Ich bin Tobias Ullmeier und danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Tschüss, schönes Wochenende.